Rechtsruck, Corona, Querfront und linke Strategien gegen rechte Vorstöße. In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hört ihr heute den Mitschnitt der Online-Podiumsdiskussion unter diesem Motto, die am 18. Juni 2020 stattfand. Sie wurde organisiert von der anarchistischen Gruppe Freiburg in Kooperation mit dem Stura der Uni Freiburg und Radio Dreieckland.
Wir wollen heute Abend sprechen und diskutieren zum Thema Rechtsruck, Corona, Querfront und linke Strategien gegen rechte Vorstöße.
Rechte versuchen ja zurzeit auf vielen Wegen ihren Einfluss auszubauen. Das Internet, ein großer Tummelplatz für faschistische Propaganda. Bei Protesten gegen die Corona-Verordnung stehen AfD-Rechtsaußen neben meditierenden Hippies und besorgten Eltern. Angriffe auf die Pressefreiheit, wie bei ganz konkreten tätlichen Übergriffen auf linke JournalistInnen, bei Demos oder im Fall von Landtagsanfragen der AfD bezüglich staatlicher Fördergelder nehmen zu. Und auf der anderen Seite werden dann zum Beispiel Vereinen wie ATTAC und dem VVN-BDA die Gemeinnützigkeit entzogen bzw. damit gedroht. Das Ganze findet vor dem Bedrohungsszenario einer Weltwirtschaftskrise statt, was weiteres Radikalisierungspotenzial mit sich bringt. Was passiert hier gerade und was können wir dagegen tun? Darüber wollen wir mit vier spannenden Gästen heute Abend diskutieren. Und es wird bei dieser Online-Podiumsdiskussion die Möglichkeit geben, mit uns zu chatten. Das habt ihr gerade eben schon erfahren, wie das geht. Eben tacker.fr, da findet ihr nochmal den entsprechenden Link. Heute auf dem Podium begrüße ich Lina Wima-Kjalovic. Sie ist Gleichstellungsreferentin und für die Grüne Alternative im Freiburger Gemeinderat. Hallo Lina.
Hallo, grüßt euch.
Außerdem Rebecca Blum. Sie ist Wissenschaftlerin und Autorin und beschäftigt sich mit Antifeminismus von rechts und politischer Bildung.
Hallo.
Hallo Rebecca. Außerdem Tobias Schopper. Er ist Wissenschaftler und twittert über rechte Szenen im Netz. Tobias, dich hören wir gerade schlecht oder ich höre dich nicht?
Bitte mich jetzt
nicht.
Schönen
jetzt
Abend.
Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Jetzt. Außerdem Lucius Teitelbaum, er ist Journalist und Autor diverser Bücher über die neue Rechte. Hallo Lucius.
Hallo.
Ja, wir sehen seit einigen Monaten nunmehr, seit die Corona-Pandemie in Deutschland angekommen ist, diverse Demonstrationen an vielen Orten, die sich gegen die Einschränkungen, die im Zuge der Corona-Krise erlassen wurden, wenden. Tobias, du hast dich mit diesen Corona-Demos in Freiburg beschäftigt. Was war denn dein Eindruck von diesen Veranstaltungen? Was für Menschen waren da vor Ort und worum geht es dabei?
Ich muss erstmal gestehen, dass ich mich mit den Veranstaltungen vor Ort gar nicht so sehr beschäftigt habe, einfach weil das auch in Zeiten waren, wo ich noch nicht so viel rausgegangen bin. Ich habe das Ganze aber online beobachtet. Also mein Monitoring hat sich fast ausschließlich auf die entsprechenden Telegram-Gruppen in Freiburg begrenzt. Und dort gab es ja diese Corona-Rebellen-Freiburg-Gruppe, die sich auch in sehr, sehr kurzer Zeit sehr schnell gewachsen ist und die auch sich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr radikalisiert hat. Und mittlerweile eigentlich auch nur noch extrem rechte Propaganda reproduziert. Also irgendwie dieser kritische Diskurs, der dort am Anfang gefeiert wurde und diese Aufbruchsstimmung, was Neues zu machen, ist auch gar nichts mehr übrig. Also es finden sich jetzt nur noch Hinweise auf Epoch Times, auf KenFM und die ähnlichen Verdächtigen.
Direkt mal an die beiden anderen Freiburgern. Habt ihr diese Demos auch wahrgenommen, unabhängig jetzt davon, ob ihr da euch das vor Ort angeschaut habt oder in der medialen Wahrnehmung? War das für euch was Neues oder habt ihr damit fast schon gerechnet, dass sowas kommt? Oder seht ihr das als sowieso keine so sehr zu diskutierende Sache ein? Vielleicht mal an dich, Lina, was war dein Eindruck, was da los war?
Also mich hat es nicht überrascht, dass Leute auf die Straße gehen. Ich fand es ganz interessant, weil am Anfang gab es ja eine Diskussion, darf man jetzt das Demonstrationsrecht einschränken oder nicht? Wie verhält sich das? Und meine Fraktion im Gemeinderat hat sich dann auch dafür ausgesprochen, dass das Demonstrationsrecht auf jeden Fall auch aufrechterhalten werden kann. Und das ist irgendwie ja auch ganz, also das ist witzig und wichtig und witzig deshalb, weil wir quasi auch ja den Leuten jetzt die Möglichkeit gegeben haben, die jetzt da diesen antisemitischen und faschistischen Demos jetzt beiwohnen, die haben wir ja quasi mit unterstützt, was einfach irgendwie quasi, das ist wirklich schon fast witzig. Und ich war selber nicht auf diesen Demos. Ich habe tatsächlich, wie der Tobias, auch das eher online verfolgt. Ich finde es richtig schwierig. Ich glaube, da sind viele Leute dabei, die sonst eher nicht auf Demos gehen, die sich auch vorher wenig oder gar nicht mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt haben und die jetzt endlich mal quasi irgendwie sich politisch äußern wollten. Und wer aber da immer noch, also wenn man am Anfang sich interessiert für so eine Demo, da habe ich vielleicht noch ein bisschen Verständnis für, aber das hört komplett auf, wenn man eigentlich bekommt, dass da die AfD mitmarschiert, dass da offen Rechtsextreme mitmarschieren, dann muss man einfach so eine Demo verlassen. Und ich habe mittlerweile wirklich überhaupt gar kein Verständnis mehr für diese Demos, die in Freiburg stattfinden.
Lucius, du beschäftigst dich ja schon lange mit rechten Szenen in Baden-Württemberg, hast da viel recherchiert, auch veröffentlicht dazu. Ist denn bei diesen Demos, wie es ja nach außen oft klang, sind da jetzt quasi aufrechte Bürger auf die Straße gegangen, um gegen die Einschränkung der Grundrechte zu kämpfen? Oder wie weit ist da auch tatsächlich organisatorisch und ähnlich das aus vorhandenen rechten Organisierungsstrukturen hervorgegangen? Oder wie ist da, gibt es da eine Verquickung oder haben wir es tatsächlich mit einem neuen Phänomen zu tun?
Also im Selbstverständnis waren das sicherlich aufrechte Bürger und Bürgerinnen. Ich habe eine Zählung für Baden-Württemberg gemacht nach Ankündigungen. Das heißt, ich weiß nicht immer, ob die Demos dann auch immer stattgefunden haben. Also ich nehme dann Demos, Kundgebungen, Bahnwachen bis hin zu irgendwelchen Meditationen habe ich damit reingezählt. Da waren Baden-Württemberg weit seit 1. April 2000, also diesen Jahres, gab es von diesen Anti-Corona-Demos, wenn ich jetzt mal der Einfachheit halber, gab es 342 an 84 Orten. Und von denen wiederum kann man fest 41 quasi nachweisen, dass das halt rechte Akteure waren. Das heißt, dass 15% jetzt von diesen rechten Akteuren war wiederum die Hälfte die AfD, also 21 von diesen Anti-Corona-Demos kamen irgendwie von der AfD. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Problematische gar nicht nur diese quasi genuin rechten Demos waren, sondern auch die übrigen, wo halt bestimmtes, ich nenne es jetzt mal reaktionäres Gedankengut vertreten worden ist. Also ich würde die Mehrheit dieser Demos gar nicht als extrem rechts quasi definieren, sondern als reaktionär vom Inhalt und von den Leuten, die da hingegangen sind. Und ich würde meine Kritik auch weniger daran festmachen, dass da auch AfDler hingekommen sind. Die sind natürlich auch mit Grund hingegangen bei diesen quasi reaktionären Demos, sondern an den Redebeiträgen. Also wenn man dann die großen Querdenken-Demos in Stuttgart hat, wo halt Personen wie Ken Jebsen oder Max Otte sprechen können und dann vor 10.000 oder mehreren tausend Personen sprechen können, das ist vielleicht viel problematischer schon als so eine AfD-Demo, wo die üblichen Verdächtigen rumrennen. Und wenn man dann auch den Applaus sozusagen misst, also wie die Zustimmung ist, dann muss man sagen, dass du auch solchen quasi reaktionären und rechten Rednern, wie eben Ken Jebsen oder Max Otte halt offensichtlich, dass das mehrheitlich eine Zustimmung im Publikum findet. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Mehrheit von diesen Demos in Baden-Württemberg von Personen veranstaltet werden, die von der extremen Rechten zuzurechnen sind. Also ich kann es bisher bloß bei 15% dieser Demonstrationen nachweisen.
Ja, das Interessante oder Diffuse ist ja auch, dass so das Spektrum sehr weit changiert. So. Rebecca, hast du noch irgendwie Wahrnehmungen aus Freiburg zu diesen Demos?
Ich war schon auch mal zur Beobachtung mal dort, habe es mir mal angeguckt. So ganz konkrete Ergänzungen habe ich nicht. Ich glaube, ich wollte es auch nochmal unterstreichen, dass die Problematik natürlich vorhanden ist, dass da Rechte sind, aber die Problematik ist nicht allein, dass das, also es wird dann ja auch manchmal in der Presse irgendwie gesagt, es wird von rechts unterwandert oder so. Ich glaube, es ist insgesamt wichtig, sich nicht nur an so eine Also natürlich ist es wichtig, das zu benennen, gar keine Frage, aber halt auch auf die Inhalte zu gucken. Also da würde ich Lucius auch zustimmen und dann zu gucken, mit was sich das halt verknüpft, diese ganzen, also so eine Wissenschaftsfeindlichkeit, da haben wir Klima, also da haben wir Impfgegner, da haben wir natürlich nicht nur klassische Rechte vielleicht dabei. Und was ich halt jetzt nicht nur in Freiburg, vielleicht greife ich dann schon auf die nächsten Fragen vor, aber was ich eben spannend fand, ist, dass ich das eben mit einem insgesamt oft antimodernen oder also so eine Technikfeindlichkeit, so eine antimoderne oder auch anti-emanzipatorische Ideologie verknüpft hat. Genau. Und ich glaube, das ist halt nicht nur in der rechten und extremen Rechten vorhanden, sondern halt auch in der breiten Gesellschaft. Und das zeigt sich dann in solchen Zeiten. Und ich glaube, Krisenzeiten und natürlich die Corona-Krise ist da ja dann auch, kann ein guter Aufschlag sein für, oder kein guter Aufschlag, aber ist natürlich ein Aufschlag für solches Denken, dass Verschwörungsdenken ist antisemitisch, so eine Die-da-oben-Ideologie-Rhetorik, genau.
Die auch einfach in ganz komischen Kreisen auch vertreten ist, also von dem man es eigentlich nicht denkt. Ich wollte nochmal unsere Zuschauerinnen auf den Videostream hinweisen, videostream.rdl.de, wo Fragen gestellt werden können. Und wir würden dann vielleicht auch zum nächsten Themenblock übergehen.
Ja, wir können da eigentlich direkt ein bisschen anknüpfen. Rebecca, du hast es ja gerade schon ein bisschen aufgemacht, dass wir es vielleicht nicht mit einer klassischen organisierten Rechten mit den gleichen Parolen wie eh und je zu tun haben, wie sie versuchen, auf die Straße zu gehen. Aber wir da ideologische Fragmente wiederfinden, die in rechten Diskursen schon lange präsent sind. Wie würdest denn du vielleicht, Tobias, wo du dich jetzt viel in rechten, mit rechten Telegram-Gruppen und so auseinandergesetzt hast, gibt es da Momente, die dir da aufgefallen sind, die irgendwie was Neues an sich haben, wo nochmal vielleicht eine Verschiebung stattfindet? Oder wie stellen sich da so die Übergänge zwischen dem, was wir jetzt hier gerade schon ein bisschen gehört haben, also sei es eine Impfgegnerschaft, sei es die auf die Straße gehen gegen diese Einschränkungen, die von Staatsseiten kommen, also was Themen sind, die ja auf jeden Fall bis weit in auch linke Diskurse rein präsent sind, ist es auch in diesen rechten Telegram-Gruppen, sind das da Themen, versucht man da reinzugehen oder haben wir es da nochmal mit einer ganz anderen Liga zu tun? Wie stellt sich das so zurzeit dar, weil es ist ja so ein neues Phänomen in einer gewissen Hinsicht, diese oder man kriegt es vielleicht jetzt anders mit über diese Telegram-Gruppen, die ja teilweise sehr, sehr groß sind. Sag doch gerne mal ein paar Worte dazu, was da deine Recherchen so ergeben haben.
Also ich glaube, das ganz Wichtige hast du ganz am Anfang gesagt. Also ich glaube, dass es super viel mit Fragmenten zu tun hat. Also in diesen Gruppen ist es in den seltensten Fällen so, dass irgendwie komplette Ideologien oder komplette irgendwie Weltsichten präsentiert werden, sondern dass alles so ein bisschen fragmentiert ist, aber dass es deshalb halt auch relativ gut zueinander passt. Und zum Beispiel dadurch, dass irgendwie aus Impfzwang eine Verschwörungstheorie gemacht wird, die irgendwie, irgendwie anschlussfähig ist, können sich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer gegen das Impfen sind, dort halt sehr schnell wiederfinden. Und dann werden aber gleichzeitig irgendwelche Verständnisse von internationaler Politik mit eingekauft. Also dass es irgendwie so die geheimen Mächte im Hintergrund gibt, die alles lenken. Und aber trotzdem passiert halt irgendwie dieses Zueinanderfinden.
Ja, jetzt hören wir dich wieder. Du warst kurz weg. Jetzt hören wir dich wieder.
Dass Corona da schon irgendwie so ein Anschlusspunkt war, wo auf einmal ganz viele unterschiedliche Dinge zusammengekommen sind. Also Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, einfach vielleicht Angst hatten, die irgendwie mit einer unsicheren Situation konfrontiert sind, die vielleicht auch Zukunftsangst hatten, die irgendwie verunsichert waren. Und dort kamen, glaube ich, über diese Gruppen erstmal ganz gute Angebote, sich zu vernetzen. Es gab Angebote, gemeinsam irgendwie Protest aufzubauen. Und es gab irgendwie halt so eine personifizierte mit Bill Gates Version des Bösen. So. Und das waren irgendwie alles Angebote, die irgendwie angenommen werden konnten. Und ich glaube trotzdem, dass das auch gezielt von rechten Akteuren aufgenommen wurde und die ganz gezielt auch versucht haben, über diese aktuelle Situation Menschen zu erreichen und aufzufangen und das, glaube ich, auch geschafft haben.
Hat sich da jetzt in den letzten Wochen eigentlich ein bisschen was verändert, dass das weniger wurde, weil diese Demos ja auch kleiner wurden und wie ist da so die Entwicklung in den letzten Wochen?
Lucius, ja. Gerne.
Also ich habe, wie gesagt, die Zahlen gesammelt. Ich kann jetzt bloß von Baden-Württemberg sprechen, aber da gab es einen Peak am 9. Mai. Bei dem kriegen die tatsächlich immer noch mehrere tausend Leute teilweise hin. Also zuletzt die größten sind immer diese Querdenken-Demonstrationen. Das ist einer von diesen veranstaltenden Gruppen. Corona-Rebellen ist ein anderes Label. Und diese Querdenken-Demos sind tatsächlich ziemlich zusammengeschrumpft. Also die haben jetzt letzte Woche in Ulm und es gab auch mal schlechtes Wetter, aber es ist erkennbar, dass es tatsächlich weniger werden. Was allerdings tatsächlich auch passiert ist, dass es halt an anderen Orten stattfindet. Also dass jetzt immer mehr neue Orte mit kleineren Demos auftauchen. Ich glaube nicht, dass es noch lange anhalten wird, aber das ist auch auffällig.
Jetzt vielleicht nochmal zu diesen Telegram-Gruppen. Spiegelt sich das da wieder, die Entwicklung?
Total. Also gerade in Freiburg, also ich habe es nur für die Telegram-Gruppe in Freiburg gemacht, dort haben am Anfang über 60 Leute pro Tag geschrieben. In den Hochzeiten waren es knapp 100 Leute, unterschiedliche Accounts zumindest, die geschrieben haben. Und jetzt hat sich das bei so 12 bis 8 eingependelt. Also es sind immer die gleichen Accounts, die immer wieder was posten. Und ich weiß gar nicht, ob die anderen Menschen, die da drin sind, das noch überhaupt lesen. Also die ganze Aktivität in dieser Gruppe hat total abgenommen. Und es gibt auch gar keine, glaube ich, keine so richtigen Bezugnahmen mehr auf andere Äußerungen, sondern Leute leiten einfach Nachrichten weiter oder kopieren irgendwie was rein. Aber so ein richtiger Dialog, wie es am Anfang war, gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Ja, also es scheint das konkrete Phänomen der Corona-Hygiene-Demos, wie sie ja oft genannt werden, scheint rückläufig zu sein. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass die Konstellationen und Fragmente von reaktionären Ideologien oder so, die auf die Straße getragen wurden im Zuge des Ganzen, dass die entsprechend auch weniger geworden sind. Ich würde da mal auf eines dieser Fragmente vielleicht noch mal ein bisschen zu sprechen kommen, weil du, Rebecca, dich ja viel beschäftigt hast mit rechtem Antifeminismus und Politik gegen Frauenrechte, die da von rechten Akteuren, von der AfD bis in christliche Kreise hinein ja in den letzten Jahren immer wieder auch sehr öffentlichkeitswirksam nach außen getragen wurde. Also ich denke da zum Beispiel an diese sogenannten Demos für alle, die in Stuttgart vor, ich weiß gerade nicht genau, 4 Jahren oder sowas vielleicht, bitte korrigiere mich gleich gerne, 5 Jahren, doch teilweise richtig groß wurden und wo man es damals jedenfalls für mich so ein bisschen auch so ein Milieu auf die Straße getreten ist, dass man nicht so präsent hatte oft, also ein evangelisch geprägtes, reaktionär christliches Spektrum, das aber auch Verbindung zur AfD aufweist. Sind solche Formationen, also was auch jetzt nicht die klassische Neonazi- oder Strammrechtsaußenbewegung sein scheint, war das auch in diesen Zeiten aktuell oder was ist da so gerade los? Haben wir da auch eine neue Versuche irgendwie sich anzuknüpfen und zu erweitern oder ist auch da gerade eher weniger?
Genau, ich finde es tatsächlich finde ich diese aktuelle Situation mit den Corona-Demos und so antifeministische Mobilmachung gar nicht so weit voneinander entfernt, weil ich finde das Zentrale an so antifeministischen Bewegungen, wie gerade bei den Demos für alle, die du auch schon erwähnt hast, da zeigt sich eben, dass auch so ein breites Spektrum mobil gemacht wird. Also bei den Demos für alle hatten wir eben, also seit gerade in der Zeit ist insbesondere eben die christliche Rechte sehr aktiv geworden, die davor politisch noch nicht so aktiv war, seitdem aber eben auch groß vernetzt ist, auch also nicht erst seitdem, aber so in den letzten Jahren eben auch europaweit. Und ich würde sagen, dadurch, dass es nicht so diese stramm rechten Themen alleine sind, das ist bei Corona so, das war bei dem Bildungsplan auch so, lässt sich da ein breiteres Spektrum, hat halt dann ein gemeinsames Mobilisierungspotenzial. Und was halt auch sehr ähnlich ist, ist, dass mit so Ängsten gearbeitet wird. Also bei den Corona-Demos wurde jetzt ja ganz klar mit Ängsten gearbeitet und auch bei dem Bildungsplan. Also dann werden da Drohszenarien gezeichnet von, wenn sexuelle und die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Querschnittsthema im Bildungsplan verankert werden soll, wird es als Frühsexualisierung dargestellt, als Umerziehung, als würde eine Akzeptanz, eine Erziehung zu einer Akzeptanz von Vielfalt und Umerziehung führen. Also haben wir ganz ähnliche Mechanismen und ganz zentral, also tatsächlich der Zugang für mich zum Thema Antifeminismus, was ich spannend fand, mich damit zu beschäftigen, war, dass sich Antifeminismus ganz oft in antisemitischen Codes äußert oder mit so einer Verschwörungsideologie. Also dann wird hinter Gender Mainstreaming wird so eine feministische Weltverschwörung vermutet. Dann gibt es so einen Blog, der nennt sich Femokratie. Also es wird dann so ein maskulinistischer Blog, der dann behauptet, wir würden in einer feministischen Diktatur leben. Ich finde, das ist gar nicht so weit weg, wenn man sich jetzt so diese Corona-Leugnungsdemos anguckt. Von den Buzzwords, also wir haben hier Antisemitismus, wir haben hier Verschwörung und eine Elite, die dahinter steht. Und ich fand eben auch super zentral, dass sich gezeigt hat, dass an, oder was heißt super zentral, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass bei einigen zentralen Verschwörungserzählungen auch immer wieder Antifeminismus durchkam. Also einmal kann man es in Personen sehen, also Eva Herrmann, die eben, als sie 2008 war, das glaube ich ihr Buch, das Eva-Prinzip geschrieben hatte, was dann ja so ein erster Aufschlag war zu ihrem zum öffentlichen Hinweg zum Antifeminismus und dann auch zu neuen Rechten. Die ist eben als klassische Antifeministin zu sehen und hat sich jetzt eben groß, auch in Corona, ist sie unglaublich einflussreich geworden. Also ihr Telegram-Kanal hat irgendwie 129.000 Mitglieder, ist extrem gewachsen und sie unterhält sich eben, macht Videos mit Xavier Naidoo. Dann haben wir bei dem Rapunzel, bei diesen Wochen, Stellungnahmen von dem Rapunzel-Chef hatten wir es ja auch, dass er dann gesagt hat, naja, so ungefähr, also lass doch die Alten, wir müssen loslassen, dürfen uns nicht als ans Leben klammern, Alte sterben halt, also so eine Relativierung oder eine Verharmlosung und gleichzeitig gesagt, ja, aber jedes Jahr, die Zahl war, die er genannt hat, 12 Millionen abgetriebenen Föten, das wird gleichzeitig gefeiert als Gewinn. Also da bringt er auch in dem Moment, wo er sich Corona-verschwörungsmäßig oder relativierend äußert, sofort so eine antifeministische Welle mit, da werden Abtreibungen ganz so dramatisiert. Und auch bei dem Brief, bei diesem offenen Brief von katholischen Priestern, Aufruf an die Kirche und die Welt, wird sich auch ganz klassisch erstmal verschwörungsideologisch mit neuer Weltordnung, hinter diesen ganzen Maßnahmen steht eine große Verschwörung geäußert und gleichzeitig wird im nächsten Satz dann auch noch gesagt, für katholische oder für KatholikInnen ist es moralisch nicht haltbar, sich mit dem Impfstoff impfen zu lassen, weil dafür an abgetriebenen Föten Versuche unternommen wurden. Also das haben wir, ich würde sagen, da greift es auch ineinander und ich würde sagen, es funktioniert ganz ähnlich mit so einem, es wird so eine Angstsituation genommen und dann ja alles Mögliche reingepackt und das Zentrale eben sowohl bei antifeministischen, also bei vielen antifeministischen Bewegungen ist eben Verschwörung, Antisemitismus, so eine Wissenschaftsfeindlichkeit, was Anti-Emanzipatorisches, was Antirationales und das zeigt sich eben jetzt bei dieser Bewegung auch. Also da würde ich Verknüpfungen oder würde sagen, es ist ein ähnliches Spektrum und wirkt ähnlich und über die klassische Rechte hinaus. Und das ist eben eine ganz besondere Gefahr, weil nicht alle kommen jetzt noch auf Demos, manche bleiben jetzt zu Hause, sind womöglich abgehängt, aber bei einigen verfängt es und auch dieses Denken verfängt dann einfach Verschwörungsdenken. Ja.
Aufgrund von technischen Problem, da sind ein paar Fragen untergegangen, aber es sind jetzt auch welche aufgetaucht. Und eine, die daran so ein bisschen anknüpft, ist, ich lese sie mal vor hier, ein antimoderner Reflex findet sich doch auch zuhauf in diversen linksalternativen Kreisen unter EsoterikerInnen à la Couleur und so weiter. Macht man es sich nicht einfach, das Unliebsame in denjenigen Spektren zu verorten, denen man mit großer Distanz begegnet und die man weit von sich weist?
Wir können von dieser Frage, wo ihr gerne gleich was sagen könnt, auch gerne noch ein bisschen in dieses Thema einsteigen, das da angesprochen wird, dieser antimoderne Reflex und die Frage, wo dieses Denken gerade überall auftaucht und inwieweit sich das noch auf das klassisch Rechts-Links-Schema so beziehen lässt oder ob wir das nicht an vielen Orten finden. Ich würde es mal zu euch öffnen. Mag jemand von euch da noch ein bisschen was zu erzählen? Lucius meldet sich schon.
Ich würde dem so ein bisschen zustimmen. Es wurde zwar in den, ich nenne das mal Mainstream-Medien, vereinfachen von irgendwie quer von Links- und Rechtsradikalen gesprochen. Das halte ich für Quatsch, weil es gab jetzt keine irgendwie so organisierten Linken, die da großartig dran teilgenommen haben. Man muss aber sehen, dass diese ersten Hygienedemos in Berlin von einer Person aus dem linken Spektrum oder von einer Gruppe aus dem linken Spektrum organisiert worden ist. Also Anselm Lenz war ja mit dabei. Ich hatte so ein bisschen Gefühl, dass das dem dann auch mit der Zeit entglitten ist. Aber was er eigentlich gemeint war mit der Frage, ist halt dieses linksalternative, esoterische, gefühlslinke Spektrum. Und ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Also ich habe mir selber eine kleinere Querdenken-Demonstration in der Universitätsstadt angeschaut, nämlich in Tübingen. Und wenn man da durchgegangen ist, ich meine, man kann natürlich nicht in die Köpfe der Leute schauen. Ich habe mir dann auch die Redebeiträge noch angeschaut, aber das waren halt vor allen Dingen Leute, wo ich jetzt gesagt habe, das ist so linksalternative Subkultur. Also keine organisierten Leute, aber Leute, die immer auch diese Alternativen gesucht haben in unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, dass viele von denen auch zum Beispiel im medizinischen Bereich schon vorher halt zu so Alternativen gegriffen haben. Also was zum Beispiel auch auffällig ist, ich würde es jetzt nicht als explizit links verorten, würde aber sagen, dass es im linksalternativen Milieu sehr beliebt ist, ist, dass durchaus auch einige Anthroposophen und hochrangige Anthroposophen, also jetzt nicht bloß irgendwie so, was weiß ich, Leute, die ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken, sondern tatsächlich halt halt Anthroposophen, Professoren etc., dass die halt bei diesen Demos auch mit beteiligt waren. Also an zwei Orten haben sie die auch tatsächlich mit organisiert und an anderen Orten sind sie als Redner aufgetaucht. Die Anthroposophen und Anthroposophinnen hatten schon immer so eine reaktionäre Einstellung in Teilen. Die haben ja auch einfach rassistische Wurzeln. Oder Steiner, der große Mystagoge, der da seine eigene Rassenlehre aufgestellt hat. Das kann man jetzt auch einfach nach rechts abschieben. Ich würde aber sagen, naja, aber es ist vor allen Dingen auch im linksalternativen Spektrum ziemlich beliebt, diese ganze Anthroposophie. Also wer hat denn welche quasi Zeitung hat denn jährlich eine eigene Beilage mit anthroposophischen Inhalten, das ist die Taz, das ist jetzt nicht irgendwie eine rechte Zeitung. Von daher ist die Frage berechtigt und was auch noch auffällig ist, es gibt auch so eine Internetplattform, wo sich die meisten Leute, die da publizieren, als links verstehen, die sich vermutlich auch selber als links versteht, Bubicon, die sehr stark diesen Anti-Corona-Protest mitgetragen hat und da halt sich zum quasi Fürsprecherorgan gemacht hat. Auch bei Ken Jebsen, ich weiß jetzt nicht, wie der sich genau einschätzt selber, ich würde ihn immer als Reaktionär quasi bezeichnen, aber der hatte auch vor 1, 2, 3 Jahren noch ganz schön viele auch UnterstützerInnen in der linken Szene, also die dann halt bis hinein in die Linkspartei, die da dem etc. halt für ihn ja, Stellung bezogen haben. Also ich würde sagen, das stimmt tatsächlich. Deswegen würde ich sagen, muss man eher die Inhalte kritisieren, als jetzt bloß zu sagen, ja, das sind irgendwie AfDler, das sind sie auch, aber halt Anti-Amerikanismus, Verschwörungsideologien etc., das ist ja nichts, was es nicht auch in der Linken gäbe. Und die ganzen Kinderkrankheiten, und jetzt brechen diese Kinderkrankheiten in der Krise halt wieder aus.
Ja, Lina, du hast noch was dazu.
Ja, genau. Also wir kommen ja jetzt ein bisschen in so die Diskussion rechts-links, Querfront, Extremismus-Theorie. Und ich finde das, was Lucius gesagt hat, irgendwie, finde ich, hast du recht. Und mich stört dann aber trotzdem auch, dass man dann sagt, ja, da sind dann Linke und Rechte, die auf diesen Hygienedemos und auf der Demo für alle irgendwie teilgenommen haben. Mich stört das ein bisschen, weil das, glaube ich, das ist eher so eine Außendefinition. Wenn wir versuchen, eine Gruppe von Demonstrierenden irgendwie einzuordnen, dann machen wir das auch nach so einem Rechts-Links-Schema oder machen das oft nach einem Rechts-Links-Schema. Ich finde aber, das führt so ein bisschen in die Irre, weil die Rechte hat es ja total gut verstanden, linke Ideen quasi zu kapern und das als ihre zu verkaufen. Und das findet in Freiburg im Gemeinderat, findet das auch statt. Nicht sehr erfolgreich, aber das passiert. Und das ist ja eine total offensichtliche Strategie, wenn dann Rechte behaupten, wir sind ja total offen und irgendwie demokratisch, weil bei uns auch Linke mitlaufen. Und ich würde sagen, das stimmt so eher nicht. Und Leute, die irgendwie so Anthroposophie gut finden, würde ich auch sagen, das sind jetzt keine Linken, die irgendwie organisiert sind, sondern das sind Leute, die, wenn man so möchte, aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und für mich passt tatsächlich am besten eigentlich diese Idee des Extremismus der Mitte. Also, dass man wirklich wegkommt von diesem Rechts-Links, sondern dass Deutschland hat, ist in seinem Kern ein homophobes, ein sexistisches und ein antisemitisches Land, und ganz viele Leute, die unabhängig, ob sie sich jetzt eher rechts oder links einordnen, einfach ganz normale Leute sind, die menschenverachtende Gedanken haben. Ob sie die jetzt nach außen tragen oder nicht, ist dann erstmal gar nicht so wichtig. Aber dieser Extremismus der Mitte, den finde ich wirklich seit vielen Monaten, der hilft mir quasi in meinem politischen Alltag, das, was um mich herum passiert, besser einzuordnen als so ein Schema, was sich nur nach rechts und links orientiert.
Ja, Rebecca.
Genau, ich habe mir gerade beide eigentlich schon so auch schon einmal sehr aus dem Herzen, naja, ist ein bisschen übertrieben, aber Wichtiges angesprochen, weil ich finde, ich tue mir mit dem Querfront-Blick auch schwer, weil ich auch finde, das hat so eine Extremismus-Idee, links-rechts, und ich würde ganz stark machen, dass eben der gesellschaftliche Mainstream genauso auch vorhanden ist. Deswegen finde ich es, und ich glaube, das war das auch, was Lucius auch gesagt hatte, es ist wichtig, auf die Inhalte zu gucken, also sich gar nicht so sehr an den politischen Spektren zu orientieren, sondern auf die Inhalte zu gucken, Anti-Amerikanismus, anti-emanzipatorische Haltung, wenn es antisemitisch wird. Genau, und das haben wir eben nicht nur in der Rechten, auf gar keinen Fall auch nicht. Ich finde es dann auch immer schwierig, wenn man dann sagt, vom Antisemitismus von links und von rechts. Ich finde, da wird auch bei dem Thema ganz oft der gesamtgesellschaftliche und der deutsche Antisemitismus geht da verloren. Ich finde, das finde ich auch wichtig zu betonen. Und gleichzeitig finde ich es für die Linke halt wichtig, genau das zu reflektieren, bei sich selbst zu sehen oder bei Leuten, die sich als links zu verstehen, die man dann doch vielleicht im Freundeskreis hat. Wie oft sagt man nichts, wenn es um Impfgegnerinnenschaft geht, weil man denkt, ach ja, dann, und die Leute stehen auf Homöopathie, und dann meidet man manchmal die Diskussion. Und ich finde das ganz spannend. Also mir fällt da halt auch ein Freiburg-spezifisches Beispiel ein, mit der Gartenkoop, die ja eben solidarische Landwirtschaft ist. Und da zeigt sich eben, dass immer mal wieder so ähnliche Konflikte halt aufkommen, jetzt ganz fernab von Corona. Also da gab es vor Jahren mal, war Elke Fein ja Mitglied, hier Gründungsmitglied der AfD in Kreis Freiburg. Und da gab es dann lange Diskussionen innerhalb der Gartenkoop, wo sie dann schließlich ausgeschlossen wurde. Aber da wurde sich halt klar positioniert. Und auch letztes Jahr, Mitte Mai, gab es auch eine Situation, wo ein Mitglied der Gartenkoop eine Veranstaltung geplant hatte auf dem Kreta-Gelände mit jemandem, der sich immer stark antifeministisch äußert, der tiefen Ökologie nahe steht und auch verschwörungsideologisch sich äußert, und der Freeman of the Land-Bewegung, die bisschen ähnlich wie Reichsbürger sich orientieren, ich kann aber nicht ganz so viel dazu sagen, eine Veranstaltung geplant hatte. Und da hatte sich aber zum Beispiel das Kreta-Gelände dagegen ausgesprochen, dann hat es nicht stattgefunden, und auch die Gartenkoop hat daraufhin eben eine Veranstaltung gemacht, wo sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, und hatten zum Beispiel eine Veranstaltung auch mit Andrea Röpke gemacht zu völkischen Siedlern, also eine ganze Veranstaltungsreihe. Und ich glaube, das ist dann eben die Aufgabe der Linken, sich nicht nur das Label links zu geben, sondern das mit Inhalt zu füllen. Und das bedeutet, die Inhalte und die Probleme klar zu benennen und auch es nicht rauszuhalten. Also da würde ich auch Lina oder euch beiden irgendwie euch zustimmen. Ich glaube, wir müssen weg von diesem Links-Rechts-Denken und die Inhalte und die Problematik dabei benennen und dann auch in das eigene Umfeld halt auch reingucken und da bilden, Widerspruch erheben und halt nicht nur bei dem eh schon klaren rechten Feind. So.
Tobias?
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Also ich glaube, die letzten konkreten Beiträge haben das, glaube ich, sehr gut, sehr richtig gestellt.
Gab jetzt noch eine Nachfrage, was denn Kapern linker Ideen aus der Rechten war. Das war, glaube ich, auf deine Ansage, Lina, bezogen.
Das war eine Analyse über diese Demos, die ich in der Taz gelesen habe. Da wurde versucht zu beschreiben, wie Rechte das versuchen. Und das machen die beiden Herren von der AfD, die im Freiburger Gemeinderat sitzen, die versuchen das auch. Also die versuchen dann immer quasi zu uns als linke Gruppierung irgendwie rüber zu gucken und zu sagen, hey, ihr seid doch gar nicht so anders wie wir. Die wissen natürlich, dass das nicht stimmt, aber die versuchen dann Positionen, die irgendwie vernünftig scheinen, also sich zum Beispiel für mehr Kita-Plätze einzusetzen, versuchen die dann als ihre Ideen irgendwie zu verkaufen. Und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen an den Demos, dass das Rechte das ganz oft versuchen, gute linke Ideen zumindest zum Teil zu übernehmen. Das, was sie damit machen, ist natürlich weiterhin rechts und einfach Obermist. Aber so die erste Intention ist, oh, wir Rechte, wir sind doch eigentlich ganz seriös irgendwie und ganz vernünftig. Aber das, was sie damit machen, stimmt dann natürlich im Endeffekt nicht. Das ist das, was ich versucht habe, damit zu sagen.
Danke. Rebecca, du hattest dich noch gemeldet.
Genau, mir ist noch ein Beispiel eingefallen, wo sich das auch sehr deutlich zeigt, auch gerade insgesamt an so einer Strategie, die in der Rechten gefahren wird, ne, ist diese Ethnisierung von sexueller Gewalt oder dieser Bezug auf Frauenrechte immer dann, wenn Täter Migranten, POC oder Geflüchtete sind. Also es war ja auch in Freiburg so, dass als die Medizinstudentin 2016 ermordet wurde, die AfD sich so überhaupt gar nicht darum geschert hat. Und als dann klar war, ja, der Täter ist eben Geflüchteter, dann wurde das aufgenommen. Und das hat in Freiburg da nicht so gut funktioniert. Da hatte sich ja eine breite Linke auch entgegengestellt. Und gleichzeitig in Kandel und Frauenmarsch etc., da funktioniert das ganz gut. Und genau, ich glaube, das würde ich noch ergänzen. Manchmal ist es, genau, das auf Feminismus, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch irgendwie ein linkes Projekt. Und gleichzeitig zeigt es halt auch vielleicht eine Leerstelle der Linken an, dass sich halt jahrelang nicht so sehr um sexuelle Gewalt in der Linken oder so breit gekümmert wurde. Und dann hat man das Feld auch ganz gut überlassen. Also die Demos von links, auch bei der Gruppenvergewaltigung, kamen halt erst in Reaktion meistens auf Rechte, die es aufgegriffen haben und nicht von sich aus. Und ich glaube, da gilt es halt auch, ja, das Thema, und ich glaube, das kommt auch gerade wieder auf, oder in der feministischen Szene oder in der linken Szene wird es jetzt auch wieder aufgrund der aktuellen Fälle auch stärker bearbeitet. Aber ja, das wäre so was Klassisches, wo Rechte linke Themen nehmen, um sich anschlussfähig zu machen. Und ich meine, im Prinzip kann man natürlich, wenn die Rechten sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzen, nicht sagen, aber es geht halt um weiße Frauen, die sie schützen wollen vor schwarzen Tätern oder ja, migrantischen Tätern. Und so, da ist halt eindeutig Rassismus und es geht um eine selektive Solidarität.
Ja, das hat schon ganz gut aufgemacht, was du gerade sagst, Rebecca, was wir jetzt uns auch vorhätten, ein bisschen jetzt mal das Thema vom konkreten Geschehen wegzunehmen und uns dem zuzuwenden, was denn von Seiten einer linken Zivilgesellschaft angesagt ist in diesen Zeiten. Also wir haben jetzt schon gehört, dass wir es oft mit Fragmenten von reaktionären Ideologien zu tun haben, die da sich gut verknüpfen können an aktuellen Anlässen, seien es die angesprochenen Kriminalfälle, seien es eben jetzt die Pandemie-Maßnahmen und wo wir immer wieder, wenn solche Ideologiefragmente aus antifeministischer Ecke, aus einem esoterischen Denken heraus, aber auch aus, wir haben es ja immer wieder bei diesen ganzen Zusammenhängen auch, haben wir ja oft auch Leute dabei, die sich früher mal als klar links verstanden haben oder das auch immer noch tun und dennoch da offensichtlich oft kein klares Gespür da zu sein scheint, mit wem man sich da einlässt und wo da auch vielleicht die eigenen Gedanken dann manchmal in der Konsequenz hinführen. Und was hat denn das eurer Ansicht nach, ich frage jetzt nochmal so in die Runde, was verändert denn das auch vielleicht an dem, was man als Zivilgesellschaft tun sollte dagegen, wenn man einen weiteren Rechtsruck, wie man ja oft sagt, der Gesellschaft oder auch eben das Erstarken rechter Kräfte, das damit ja oft schon ein bisschen einhergeht, dem quasi entgegenwirken will. Also wir haben ja einerseits die klassischen Formen antifaschistischer Politik und Netzwerkarbeit zum Beispiel, die ja schon lange betrieben werden. Und ist das zu verstärken, die zivilgesellschaftliche, das Entgegenstehen gegen den Rechtsruck, oder gibt es vielleicht auch andere Formen, die in diesen Zeiten umso wichtiger sind? Ja, ich sehe schon, Lucius meldet sich.
Was kann man gegen den Rechtsruck machen? Also ich glaube, man muss ihn erstmal auch verstehen. Also was passiert da? Vielleicht auch tatsächlich, was passiert nicht? Also weil manchmal auch so ja, auch so Katastrophenszenarien zu sehr im Raum stehen, wo ich sage, okay, findet das jetzt gerade statt? Beziehungsweise wo findet was statt? Also ich glaube, man braucht auch teilweise eine kleinteilige Analyse, was passiert gerade in Sachsen und was passiert gerade in Freiburg. Das sind einfach auch zwei unterschiedliche Dinge. Ja, das ist jetzt schon sehr stark auf die Zivilgesellschaft abgehoben. Ja, das ist sicherlich auch ein wichtiges Feld. Ich glaube, Aber wichtig ist auch so eine Umfeldarbeit. Also wir haben ja alle, bewegen uns zwar einerseits irgendwie auch sicherlich in der Blase, aber gleichzeitig haben wir halt Kontakt zu Leuten, die uns wichtig sind. Und wenn jetzt die irgendwie anfangen, komische Sachen zu vertreten, also was weiß ich, meine Mutter, die sagt, kennst du eigentlich diesen Ken Jebsen? Und dann muss ich halt ein Gespräch mit ihr führen und versuchen halt, sie von diesem Ken Jebsen wegzubringen als Informationsquelle. Und ich glaube, das hatte ja auch Rebecca gerade gesagt, das Impfgegnerinnen-Beispiel, dass man da, glaube ich, ansetzen muss und dann gleichzeitig, glaube ich, auch, dass man auch strategisch vorgehen sollte, wo mache ich denn was? Also jetzt irgendwie die Wählt nicht die AfD-Flyer, die ich in linken Kontexten lasse und die bringen nicht viel. Und da sind dann irgendwie zwei Seiten mit klugen Adorno-Zitaten, sondern halt, was bringt was? Also muss ich da nicht irgendwie ins Umland gehen, wo halt die AfD-Ergebnisse, Wahlergebnisse höher sind? Sollten die Flyer nicht auch so sein, dass sie nicht akademische Menschen verstehen, dass sie nicht Schriftgröße 10 haben, dass da vielleicht auch nicht, und seien sie noch so klug, nur Adorno-Zitate drauf sind. Ich spitze jetzt mal ein bisschen polemisch zu. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch neu, also nachjustieren und halt schauen, was macht denn Sinn und nicht von der eigenen Logik ausgehen, also was gefällt mir, was bedient mein eigenes Ästhetikempfinden, was finde ich schön, sondern tatsächlich quasi, was bringt denn was? Und da, glaube ich, können linke Zivilgesellschaft auch tatsächlich immer noch immer ihre eigenen Sachen auf den Prüfstand stellen. Und um halt zu sagen, ja, okay, das ist jetzt gar nicht so erfolgreich, weil wir halt irgendwie gar nicht die Leute ansprechen, die wir ansprechen wollen.
Rebecca, du hattest dich auch noch gemeldet.
Ja, genau. Ich finde, ist auch immer wichtig. Also klar ist Antifaschismus, also gar keine Frage, ist super wichtig. Ich versuche mal mit Antifeminismus zu sagen, weil die Frage ist auch oft, was ist eine gute Antwort auf Antifeminismus? Und ich habe mich mit vielen Leuten darüber ausgetauscht. Wir kamen zu dem Ergebnis, die beste Antwort gegen Antifeminismus ist Feminismus und die eigenen Utopien, die eigenen Ideen weitertragen und nicht in die Defensive zu geraten. Weil das hat Lucius ja gerade auch gesagt, so man darf halt so Rechten auch nicht immer ihre eigenen Behauptungen glauben. Und da muss man manchmal genauer hingucken, was passiert eigentlich gerade wirklich und nicht diese Horrorszenarien immer, also man muss sie ernst nehmen, ich möchte gerade nicht kleinreden, aber ich glaube, es ist manchmal wichtig, bei den eigenen Themen zu bleiben, daran weiterzuarbeiten und nicht nur aus der Defensive heraus zu handeln. Und ich finde es gerade, ich mache das beim Thema Antifeminismus, habe ich mir halt auch immer angeguckt, wo sind vielleicht Schwachstellen des Feminismus in den letzten Jahren gewesen, und da würde ich sagen, könnte man eine fehlende Kapitalismuskritik sein, also dass vielleicht so ein sehr mittelständischer Feminismus am Start war, womöglich. Und da ist für mich ein sehr gutes Beispiel, das ist halt auch unabhängig jetzt von, naja, schon vor Corona, aber innerhalb von wirtschaftlichen Krisen und dann als Reaktion auf Pflegenotstand etc. entstanden, das Care Revolution Netzwerk, das eben ein Zusammenschluss aufgrund von feministischen Ideen durchaus ist, wo sowohl aktivistische Gruppen als auch eben Leute aus der Pflege, aus dem Care, aus dem Betreuungsbereich sich zusammentun und dann sehr konkret gucken, wo sie sich zusammentun können und was sowohl aus einer Theorie als auch aus der Praxis heraus relevant ist. Und das finde ich eben, es ist ein solidarisches Netzwerk, es versucht, es hat ganz konkrete Forderungen an Pflege, an den Gesundheitsbereich und versucht da an eigenen Ideen und Utopien. Naja, erstmal ist ein Kampf gegen die aktuelle Scheißlage, das hat sich in Corona ja deutlich gezeigt, und gestern gab es ja auch nochmal große Demonstrationen für ein solidarisches Gesundheitswesen, aber da ist sowas wie Revolution halt auch wichtig und da nicht nur aus der Defensive herauszuhandeln, also in gewisser Weise aus der Defensive, weil auch innerhalb dieser kapitalistischen Logik, aber versucht an eigenen Utopien festzuhalten, würde ich sagen, ja. Und es ist gerade, ist nicht nur mit reinen Adorno-Zitaten arbeitet dieses Netzwerk, ich glaube, das ist auch eine Stärke.
Ja, Tobias hatte sich noch gemeldet zur Diskussion.
Ich glaube, ich würde zu der Frage irgendwie mit Rechtsruck oder eher starken rechten Positionen nochmal das aufnehmen, was vorher gesagt wurde irgendwie. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich, also ob es diesen Rechtsruck irgendwie gab. Es gibt ja schon auch Studien, die sagen, naja, keine Ahnung, so 20% der Bevölkerung seit den 70ern in Deutschland haben irgendwie das, was irgendwie als rechte Einstellung bezeichnet werden können. Und trotzdem ist ja jetzt gerade ein Zeitpunkt, wo sich das irgendwie, wo eine extrem, in Teilen extrem rechte Partei es schafft, das erstens in Wahlergebnisse umzumünzen. Und zweitens auf einmal diese ganzen Stimmen sehr, sehr laut werden und dass sie irgendwie anschlussfähig sind. Und ich glaube, dass was Lucius gesagt hat, also diese Umfeldarbeit ist total wichtig, also absolut. Und dann kommt aber das Problem eben, was wir vorher mit rechts-links hatten. Also wenn irgendwie in meinem linken Zentrum jemand was Antisemitisches sagt, dann ist das irgendwie die Aufgabe, dort sofort zu widersprechen und sich dort irgendwie hinzustellen und Dinge klarzumachen. Und das Gleiche gilt irgendwie auch für irgendwie den rassistischen Witz, der irgendwo gemacht wird. Und ich glaube, das sind irgendwie erstmal die Punkte und das da funktioniert irgendwie auch das Rechts-Links-Schema nicht mehr, weil das kann halt überall erstmal passieren. Und das können auch Menschen machen, die sich selber als links bezeichnen. Und trotzdem, also deshalb bin ich immer sehr unzufrieden, oder hatte die Alina vorher auch sehr, sehr gut formuliert, irgendwie so, dass dieses Rechts-Links einfach gar nicht so viel weiterhilft. Und als was ich momentan wirklich noch als Schwäche irgendwie von der Linken irgendwie sehen würde, und das ist vorher in der Frage auch schon aufgekommen, sind halt digitale Räume. Und ich glaube, wenn was über die extreme Rechte feststeht, ist, dass sie sich halt überall dort ausbreitet, wo es keinen Widerstand gibt. Und da machen die sich halt auch breit. Und das passiert im Internet. Und das passiert bei Facebook, weil Menschen halt schon vor langer Zeit aufgehört haben, diese Medien zu nutzen. Oder weil sie halt in diese Telegram-Gruppen nicht reingehen und sich nicht, also muss sich ja nicht mal eine Diskussion stellen. Man könnte ja auch einfach aus einem Aktivismus heraus den anderen Menschen die Diskussion irgendwie nehmen. Also irgendwie diesen Austausch unmöglich machen. Und da ist es sehr unschön und es sind irgendwie keine Ferienorte, aber ich glaube, dass dieser Protest auch runter von der Straße rein ins Internet muss und noch viel, viel mehr dort Strukturen zerstören, dort diskutieren, dort irgendwie, keine Ahnung, Aufklärungsarbeit und über und mit den Menschen dort zu machen.
Du hast gerade im Grunde eine Frage beantwortet, die hier online zu uns kam, eben welche Strategien gegen rechts sich aus der Analyse deiner, also der rechten Online-Präsenz ableiten lässt. Und du sagst eben auch online antifaschistisch sein.
Ja, ich wollte da nochmal kurz, dachte ich, vielleicht Lina zu fragen, wie du denn diese Sachen im Gemeinderat diesbezüglich so wahrnimmst. Also da ist jetzt ja mit der AfD und gerade auch noch mit Dubravko Mandic in Freiburg ein AfD-Rechtsaußen im Gemeinderat, der ja auch sehr, laut, sagen wir mal, auftritt im Normalfall. Siehst du das denn da, dass es auch da quasi abseits dieses klaren Rechts-Links-Schismas, das es ja auf jeden Fall zu jemandem wie zu diesen AfD-Gemeinderäten gibt, solche Fragmente reaktionären Denkens, wie wir es jetzt besprochen haben, irgendwie auftauchen oder auch anschlussfähig werden gegenüber den AfDlern, vielleicht auch gerade gar nicht nur in der direkten Gemeinderatsarbeit, sondern über Räume, die sie damit erschließen können, mit Vereinen, mit anderen zivilgesellschaftlichen Strukturen und so. Hast du da Veränderungen wahrgenommen, seit die AfD da am Start ist?
Ja und nein. Also um das quasi mal vorwegzunehmen, im Gemeinderat braucht, also die AfD ist in keiner Weise irgendeine Bereicherung. Die Nerven, die sind einfach, die braucht man da nicht. Die stören, die beleidigen, die sind nicht konstruktiv. Die treten auch, also nicht nur der Mandic, sondern auch sein Kollege, der Huber, der tritt auch schon auch aggressiv auf. Ich habe am Anfang, als dann klar war, wer in den Gemeinderat gewählt wurde, dachte ich, boah, der Mandic, der ist bestimmt ein richtig harter Hund. Ist er auch, aber sein Kollege steht dem in nichts nach. Man hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass die so Good Cop, Bad Cop spielen. Die nehmen sich aber beide nichts. Also sie sind beide einfach widerliche Typen bis heute, und das werden sie auch die nächsten 4 Jahre weitermachen. Was gut funktioniert, ist, dass über alle anderen politischen Lager, also quasi von den bürgerlich-konservativen, Freie Wähler, CDU, bis hin zu meiner Fraktion, Eine Stadt für alle, dass da ein Konsens da ist, dass man die AfD einfach ausschließt. Das heißt, da gibt es keine E-Mail-Wechsel, zumindest keine, von denen ich weiß. Da gibt es keine gemeinsamen Anträge, keine gemeinsamen Anfragen, da gibt es einfach nichts. Also die werden, wenn wir eine Idee haben für eine Anfrage oder einen Antrag, dann schreiben wir die AfD natürlich nicht mit an, um die quasi an diesem politischen Diskurs auch nicht zu beteiligen. Und das haben wir am Anfang, haben sich alle Fraktionsvorsitzenden getroffen und haben überlegt, wie gehen wir denn mit den beiden um? Und das war relativ schnell klar, also wirklich auch von der CDU bis zu uns, dass die ausgeschlossen werden müssen. Und das ist wichtig, das ist auch was, was in anderen Parlamenten außerhalb von Baden-Württemberg nicht so gut funktioniert. In Freiburg funktioniert das gut. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass die CDU jetzt irgendwie linker würde. Das wäre schön, aber es ist auch unrealistisch. Und was die AfD im Gemeinderat aber schafft, die reden beide sehr gut, also die sind rhetorisch schon fit. Und das ist, wenn man auf der Empore sitzt als Zuschauerin, die schaffen das schon, ein Thema irgendwie plastisch zu schildern. Und man hört da auch aufmerksam zu, weil man den beiden gut zuhören kann, weil die eine gute Stimme haben. Und die schaffen das aber immer. Die fangen relativ harmlos an, wo man dann so denkt, okay, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die ich auch hätte zu irgendeinem politischen Sachverhalt. Sie schaffen es aber immer, in Hetze abzudriften, was uns dann wieder fast schon ein bisschen erleichtert, weil wir dann klarstellen können, hey Leute, so geht es nicht. Das ist rassistisches Gedankengut, was ihr hier verbreitet. Und da gibt es auch immer eine Gegenrede. Und da gibt es auch eine ganz klare Absprache. Das heißt, wenn die AfD in ihrem völkisch-nationalen Gedankengut wieder irgendwas schwurbelt, dann ist ganz klar, dass immer reihum der oder die Fraktionsvorsitzende von anderen Gruppierungen dann eine kurze Gegenrede hält und jemand von einer anderen Gruppierung dann beantragt, dass die Debatte jetzt zu Ende ist. Dann wird es abgestimmt und dann ist die Debatte zu Ende. Das heißt, allen ist bewusst, dass man eine Gegenrede machen muss, dass die aber kurz sein muss und dann geht man zum nächsten Thema über. Das funktioniert gut. Ich glaube, wir müssen das irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht im Laufe des oder Ende dieses Jahr nochmal evaluieren, ob das bei diesem Schema bleibt. Im Moment funktioniert es gut, aber die beiden nerven einfach gewaltig. Das muss man ganz klar sagen. Das ist in keiner Form irgendeine Bereicherung. Und die, das, wenn man die so sieht im Gemeinderat, das ist für die wie so ein, wie so eine Aufführung und gleichzeitig manövrieren die sich immer auch freiwillig in so eine Opferrolle. Das kennt man ja aus allen anderen Parlamenten auch so. Das ist, wenn man sich das anguckt von der Tribüne, ist es tatsächlich interessant, aber es macht überhaupt keinen Spaß mit diesen Typen. Ich habe mit denen ja jede Woche zu tun in Ausschüssen oder in anderen Sitzungen. Das macht einfach keinen Spaß und es bringt auch keine Debatte weiter.
Rebecca, du hattest dich noch gemeldet.
Ich wollte das, was Tobias gesagt hat mit den Rechten, die das Internet nicht überlassen, auch nochmal das ganz stark machen. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die sehr lange so dieses Ding verfolgt hat, never read the comments, und sich das gar nicht erst antun. Und ich glaube, immer mehr ist mir halt klar geworden, es ist halt für Leute einfach auch ein zentrales, ja, es ist halt ihr Leben. Also da manche Menschen leben ja auch so richtig dort und es nimmt in die Räume. Und ich glaube, ja, da ist Gegenrede halt unglaublich wichtig, um sich da zu vernetzen. Da gibt es ja dann auch gute Hashtags, so wie hier bin ich oder so, wo man sich dann auch ein bisschen solidarisieren kann und dann vielleicht mal gezielt vorgehen. Und ich glaube, eben die Strategie, die Lina, die ihr sagt, die ihr fahrt im Gemeinderat, das sei ja eigentlich auch ganz vermutlich, also ich halte sie für ganz sinnvoll, wenn man da dann auch nicht nachlässt und halt nicht einmal bei einem guten Thema dann auch, also gerade beim Thema Spielplätze, dann da nachgibt, weil ich glaube, dann wissen sie auch, wir haben Fuß in die Tür gekriegt und so können wir es wieder machen. Also ich glaube, das Wichtige ist da auch Stand zu halten und sich da gar nicht erst auf Diskussionen einzulassen.
Lucius, du hattest dich gemeldet.
Genau, es soll ja auch ein bisschen Diskussion reinkommen. Ich finde es cool mit der Widerrede im Freiburger Stadtrat oder Gemeinderat. Ich wollte aber bloß noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich eine gewisse Luxussituation ist, dass ihr nur zwei AfDler da sitzen habt. Anderswo sind die Verhältnisse tatsächlich ganz anders. Also da sind dann vielleicht zwei grüne Stadträte und der Rest sind CDU, Freie Wähler und AfD, die sich da auch relativ nahe stehen, also sei es jetzt in Ostdeutschland oder in bestimmten ländlichen Regionen. Und dass wir, glaube ich, uns auch überlegen müssten, wie man denn darauf reagiert, auch wenn man woanders wohnt. Also was tun, wenn es anderswo brennt, wie kann ich da aus der Ferne löschen? Da sind natürlich mir fallen, ich komme ursprünglich aus Dresden, bin da aufgewachsen, mir fallen da halt, fällt immer das Beispiel Sachsen ein, man muss aber gar nicht so weit gehen. Bis vor kurzem gab es im kleinen Ort Urlading im Zollernalbkreis, das ist mitten in der Mitte von Baden-Württemberg, gab es den einzigen Bürgermeister mit AfD-Parteibuch. Der hat ist erst zur AfD quasi übergetreten, als er schon Bürgermeister war, aber der hat da halt auch sehr viel mehr Macht gehabt, als jetzt bloß in der Minderheitenfraktion zu sein. Und da sollten halt Leute, ob das jetzt Zivilgesellschaft ist, Antifas, wer auch immer, sollten sich halt auch überlegen, ich glaube in Freiburg, also wenn es überall so aussehen würde wie in Freiburg, von den Wahlergebnissen, von quasi dem Verhältnis von AfD-Demonstrierenden und Gegendemonstrierenden, dann würde ich sagen, dann wären wir schon auf jeden Fall sehr viel weiter. Aber die Verhältnisse sind anderswo anders. Und da sollte man halt auch den Blick weiten, wie kann man denn da unterstützend helfen, wenn da irgendwie das linke Jugendzentrum unter Beschuss von CDU und AfD ist. Also was ist mit quasi zivilgesellschaftlichen Vereinen in Sachsen-Anhalt, die gerade da von der AfD und auch Teilen von der CDU angegriffen werden? Wie kann man da, also ich spiele jetzt konkret auf den Verein Miteinander an, wie kann man da aus der Ferne solidarisch sein? Und ich glaube, da sollte man halt auch schauen, dass man da halt tatsächlich was macht, anstatt jetzt bloß zu sagen, was man halt in seinen kleinen Universitätsorten ist. Also es soll jetzt kein persönlicher Angriff sein. Ich versuche bloß ein bisschen, ja, vielleicht auch Diskussionen reinzubringen. Genau, und dann noch dazu, es gibt ja immer auch so einen internationalen Anspruch oder antinationalen Anspruch von Linken. Baden-Württemberg grenzt an zwei andere Länder, aber ich sehe da jetzt nicht so viel Zusammenarbeit. Also, und das will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da besser bin. Ich tue mich da an die eigene Nase greifen. Aber ich habe noch nie gehört, dass es irgendwie besonders viel, was weiß ich, Gegendemonstrierende aus Baden-Württemberg gab, wenn irgendwie Marine Le Pen in Straßburg aufgetreten ist. Und das ist jetzt auch wirklich nicht weit weg. Oder halt irgendwas in der Schweiz passiert ist. Also wo ist denn da halt auch dem eigenen Anspruch eine folgende Praxis? Die sehe ich noch nicht. Also jetzt einfach mal ein bisschen Diskussion reingebracht.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Rechtsruck, Corona, Querfront und linke Strategien gegen rechte Vorstöße. Eine Podiumsdiskussion mit Rebecca Blum, Lina Wiemer-Czalowitz, Tobias Schopper und Lucius Teidelbaum. Sie fand online am 18. Juni 2020 statt und wurde organisiert von der anarchistischen Gruppe Freiburg in Kooperation mit dem Stura der Uni Freiburg und Radio Dreieckland.
Tutti fieri ed impettiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, metti a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. Sarà individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20-1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente. Con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Ti mando a riposo, c'è una sola violenza che posso accettare. Lotta di classe contro potere. Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu questo lo sai bene, ti fa incazzare. Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi dei servi dei servi.